Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hier sind wir jetzt, wir von RT Deutsch. Wir sind die Putin-Versteherin, die Kreml-Marionetten, die Verschwörungstheoretikerin. Wir sind so gehirngewaschen, dass wir nur anti-amerikanische Propaganda machen können. Anstatt der amerikanischen Regierung in Ewigkeit dankbar zu sein für die vielfältigen Möglichkeiten der Beteiligung an den amerikanischen Befreiungskriegen. Am liebsten wollen wir ja sowieso die Sowjetunion zurück, aber nach drüben gehen können wir ja nicht mehr. Deswegen sind wir hier.
Deswegen sind Sie da, weil Sie nicht nach drüben gehen können. Aber Sie hätten natürlich in der Tat in Russland bleiben können. Die deutschen Kollegen von Russia Today. Warum Sie nun in Berlin sind, ganz klar, der Auftrag ist von Seiten der russischen Regierung, ein Gegenbild zu liefern, das was westliche Medien liefern. Ist das noch Journalismus? Ist das schon Propaganda? Darüber werde ich nachher mit meinem Studiogast sprechen. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin vom 22.11.2014 sprechen wir über die guten Seiten des Boulevards und blicken dann in die Medienwirtschaftsregion Berlin-Brandenburg und ziehen nochmal ganz kurz Resümee zur ARD-Themenwoche Toleranz. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Programm Radio 1. Das sage ich deswegen, weil jetzt hören Sie erstmal kurz einen Ausschnitt aus dem norddeutschen Fernsehen, aus der Sendung, aus dem Schwesterprogramm des Medienmagazins ZAP.
Firmensitz des russischen Online-Senders RT in Berlin. Seit Wochen hat ZAP um ein Interview gebeten, aber keine Antwort erhalten. Ein Mitarbeiter schlägt uns einen merkwürdigen Deal vor. Wenn wir jetzt ein Interview geben und RT viel Erfolg wünschen, dann bekommen auch wir eines. Wir lehnen dankend ab. Immer mehr Mitarbeiter kommen, selbst der Chefredakteur.
Sehr gern. Berichten Sie, sagen Sie uns was über Sie selbst.
Ivan Rodionow will keine Fragen beantworten, er will selbst welche stellen. Filmt ungefragt in den Teambus, Kamera gegen Kamera. Eine absurde Szene.
Absurd in der Tat. Und dann, was dann etwas später auf RT Deutsch auf dem Online-Portal zu sehen war.
Da tatsächlich wollten wir Sie einfach begrüßen, waren ja unsere ersten offiziellen Gäste.
Unsere ersten Fans.
Und ganz zeitgemäß wollten wir natürlich auch ein Selfie machen. Und dann wollte ich auch noch ganz kurz kritisch anfragen, ob es so ganz die gute journalistische Schiene ist, meine Mitarbeiter sozusagen auf ihre Privatmails anzufragen für einen Interviewtermin. Genau, und danach haben sie...
Das war die russische Aggression.
Das war die russische Aggression. Sie zittern noch immer.
Aber, ja. Sie zittern auf jeden Fall noch immer.
Ja, das kann man sicherlich als satirische Überhöhung durchgehen lassen, das mit dem Zittern. Interessant ist, dass mich das Ganze erinnert hat, so ein bisschen an die 60er Jahre, als DT64 anfing zu senden. Man hörte den Rias ab und sprach dann auf DT64 das, was gerade Schlimmes der Rias berichtet hat. Und der Rias hörte wieder den Ostfunk ab und sagte, was die im Osten Schlimmes gesagt haben. Denn der Schlagabtausch ist noch nicht zu Ende. Auf der Internetseite ndr.de/zap wird auch nochmal ganz genau protokolliert, wie die Interviewanfrage war und was wirklich ablief. Und eigentlich hat man nicht wirklich das Gefühl, wenn man beide Seiten zur Kenntnis genommen hat, zu wissen, was passiert ist. Deswegen oder vielleicht auch deswegen begrüße ich jetzt meinen Interviewpartner Olaf Sundermeier. Er ist vom RBB Reporterpool. Erstmal klingt das überhaupt nicht auffällig, aber du warst, ich habe dich gesehen, bei YouTube Studiogast bei RT Deutsch. RT Deutsch, wie gesagt, die deutsche Online-Plattform, die irgendwann mal sicherlich auch ein Fernsehsender sein will. Und du hast dort über Fußball-Hooligans gesprochen. Warum warst du da?
Naja, ich habe eine Anfrage gehabt, ganz offiziell von RT Deutsch, ob ich Lust hätte, als jemand, der sich mit dem Thema Rechtsextremismus intensiv beschäftigt, der sich auch zuletzt mit diesen sogenannten Hooligans gegen Salafisten sehr viel auseinandergesetzt hat in hier bei uns, ob ich dort das mal einordnen könnte im Studio. Diese Anfrage hat mich natürlich so getroffen wie alle anderen, die sich ein bisschen mit dem Mediengeschehen in Deutschland beschäftigen. beschäftigen. Ich habe die Berichterstattung über RT Deutsch bis dahin auch verfolgt, was Zapp berichtet hat, was andere Kollegen berichtet haben, und kenne dieses Prinzip auch, weil ich mich auch mit Osteuropa sehr intensiv beschäftigt habe in den vergangenen Jahren. Ich habe dann im Kollegenkreis so ein bisschen rumgefragt, zugespitzt formuliert, auch auf Facebook die Frage gestellt, verliere ich meine journalistische Integrität, wenn ich mich dort einlasse, wenn ich mich dort einladen lasse? Die meisten sagten gleich ja, also die ganzen RBB-Kollegen, um Gottes Willen, wie kannst du da hingehen? Vom WDR antwortete einer ja, aber du musst genau darauf achten, was du erzählst. Ein Kollege, der in Kiew dort als freier Korrespondent berichtet, sagte, sag doch einfach, du kommst gerne, aber da möchtest du über Rechtsextremismus im Fußball in Russland sprechen, denn der ist wie gewohnt sehr viel weiter ausgebreitet als noch bei uns hier in Deutschland. Ich bin dort hingegangen, weil ich Reporter bin und Reporter müssen die Dinge selbst in Augenschein nehmen. Das habe ich getan und anschließend darüber berichtet, so wie ich auch heute darüber sprechen kann, weil ich es selbst erlebt habe, das, worüber jetzt einfach sehr viele Kollegen auch sprechen, wo viele Zeitungen darüber, sogar die Heute-Show gestern berichtet hat. Und ja, den Eindruck, den ich dort gewonnen habe, der hat leider das bestätigt, was ich an Vorahnung hatte, dass es ausschließliche Propaganda ist, die dort gemacht wird.
Wir hören uns mal einen ganz kurzen Tonausschnitt an von deinem Auftritt dort.
Ist das quasi eine Nebenwirkung, die auch durch diesen positiven Patriotismus, den wir im Fußball sehen, auch entsteht?
Hat da gar nichts mit zu tun. Das ist eine völlig losgelöste andere Entwicklung. Diese Leute, die Sie dort sehen, ich habe selbst ein paar Meter neben diesem umgekippten Polizeiwagen gestanden, die sind seit Jahrzehnten Rassisten, Nationalisten, fremdenfeindlich, seit 30 Jahren. Das hat auch mit Fußball zu tun, weil diese Leute aus dem Fußballmilieu kommen. Der Fußball ist im Übrigen eine ganz wichtige Rekrutierungsfläche für Rechtsextremisten in ganz vielen Ländern, so auch in Deutschland. Und das hat mit dem positiv besetzten Patriotismus, der auch natürlich Auftrieb bekommen hat durch den Titel Deutschland ist Weltmeister in diesem Jahr, überhaupt nichts damit zu tun. Das ist völlig losgelöst davon zu bewerten.
Dankeschön, Herr Sundermeier. Und wir machen gleich weiter.
Ja, wie gesagt, nur ein Ausschnitt. Die volle Gesprächslänge habe ich gerade getwittert, bei YouTube nachsehbar. Olaf, du sagtest, man muss aufpassen, was man sagt. Das gilt ja generell für Journalisten. Wie bitte?
Das gilt auch jetzt.
Genau. Insofern kann das jetzt dich nicht überrascht haben. Was hat dich denn letzten Endes überrascht? Das klang für mich als Zuschauer jetzt nicht nach Propaganda. Da hat jemand zugegebenermaßen ein bisschen forscht, aber das ist ja normal, wenn man so jung ist, nachgefragt und du hast ganz normal geantwortet. Was war da Propaganda?
Naja, Propaganda ist, wenn man über rechtsextremistische Fans in Deutschland spricht und fängt die ganze Nummer damit an, dass die Fußballnationalmannschaft, das war das erste Bild, was dort gezeigt wurde, vom Schloss Bellevue steht, zwischen Joachim Gauck und der Bundeskanzlerin, dann finde ich das schon arg konstruiert mit der Zielrichtung aus dem Patriotismus, der mit dem Fußball schon auch in Zusammenhang steht. Ich habe das ja gesagt in diesem Einspielton, auf rechtsextremistische Hooligans zu kommen in Deutschland. Also das ist arg weit hergeholt. Die Zielrichtung des Kreml, du hast ja gerade aus den DDR-Zeiten ein bisschen aus eigener Erfahrung erzählt. Ich kann diese Erfahrung nicht teilen, weil ich im Westen der Republik aufgewachsen bin. Aber die Zielrichtung des Kreml ist, unsere Gesellschaft hier, auch die Medienlandschaft, die Mediengesellschaft zu spalten. Das ist das, was hinter dieser Propaganda, hinter diesem Propagandasender steckt. Und diese Ausschnitte, diese Dosen, den angenehmen Patriotismus, der mit dem Fußball verbunden ist, über den Rechtsextremismus zu transportieren, hat auch ganz klar damit zu tun, dass man spalten möchte.
Die Sendung nennt sich der fehlende Part. Das ist ja erstmal nichts Dramatisches, finde ich, dass wenn man die Medien screent und sagt, hier kommt nach meiner Meinung oder nach unserer Meinung etwas zu kurz und wir liefern das Gegenstück dafür. Phoenix hat einen anderen Slogan, machen Sie sich das ganze Bild. Das ist ein anderer Ansatz. Warum hältst du den fehlenden Part zu liefern für Propaganda? Also wir machen uns das dann letzten Endes doch im Kopf zurecht. Also warum unterstellst du jetzt oder behauptest du in einer These, dass das dann Propaganda ist?
Grundsätzlich finde ich es auch gut, dort hinzuschauen, wo gängigerweise nicht hingeschaut wird. Das mache ich als RBB-Reporter auch jeden Tag. Dafür werde ich bezahlt, einfach mal zu sagen, was läuft einfach hinter den Geschichten, die irgendwie über die Agentur laufen, die aktuell sind. Aber RT Deutsch oder RT Deutsch, wie sie sich selbst auch nennen, macht es nicht, um Erhellung in die Gesellschaft zu bringen, sondern um bestimmte Dinge propagandistisch aus Kreml-Sicht auszunutzen. Man möchte Leuten Auftrieb geben, von denen es leider immer viel mehr gibt, hier bei uns Verschwörungstheoretikern, Leute, die grundsätzlich feindselig der Demokratie gegenüberstehen, die davon ausgehen, dass wir Journalisten gesteuert werden von irgendwelchen Mächten, die in den USA sitzen, teilweise auch in Israel. Mit diesem Vorwurf werde ich täglich konfrontiert bei meiner Arbeit, übrigens auch heute in Marzahn, wo ich bei dem Aufmarsch der Rechtsextremisten gewesen bin. Heute dort findet man die gleichen Slogans, die auch RT Deutsch transportiert und gibt diesen Leuten Auftrieb zu sagen, das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, die Arbeit, die wir machen. Die Arbeit von Journalisten ist nicht fehlerfrei. Auch meine Arbeit ist nie fehlerfrei, deine möglicherweise auch nicht. Aber
garantiert, ja.
Genau, aber das grundsätzlich in Frage zu stellen, zu sagen, wir sind ferngesteuert von irgendwelchen höheren Mächten, die uns losschicken, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Diese Botschaft wird durch RT Deutsch wie ein Virus hier in unserer Gesellschaft verbreitet und das halte ich für eine große Gefahr.
Hast du Indizien oder Beweise dafür, dass die Mitarbeiter bei RT Deutsch tatsächlich mit dieser, ich sag mal, Zielrichtung Fernsehen machen oder passiert das anders, nach einem anderen Mechanismus?
Naja, der Chefredakteur Rodionov ist für mich nichts anderes als so eine Art Sprecher der Kreml-Propaganda in Deutschland momentan. Der geistert ja sehr viel durch die elektronischen Medien. Er ist der Kopf, er ist der Mastermind hinter dieser Sache in Berlin. Darin besteht für mich kein Zweifel. Das Team, was man dort vorfindet, ist ausgesprochen jung, sehr international. Also die Sprache, die meisten Kollegen dort untereinander sprechen, ist Englisch. Das sind Leute, Medienschaffende, die in Berlin einfach irgendwo, es gibt ja etliche Schulen, die Videojournalisten ausbilden, die Mediendesigner ausbilden, die einfach Jobs suchen. Das sind Leute, die nicht über die harte Propagandaschiene da reingeraten sind, sondern von denen ich den Eindruck habe, dass sie einfach froh sind, einen Job zu haben. Aber das, was sie dort machen, hat mit Journalismus insgesamt überhaupt gar nichts zu tun. Und der Kopf dahinter, er ist Chefredakteur, der weiß ganz genau, was er tut.
Wir werden RT Deutsch weiter beobachten und gegebenenfalls dann auch nochmal eine Stichprobe ziehen und analysieren. Vielen Dank erstmal Olaf Sundermeier für den Besuch hier im Studio. Du hast auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darüber einen Artikel geschrieben. Ich werde ihn gleich twittern. Dir erstmal weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit beim RBB-Pool. Dankeschön. Radio 1 von einem Journalismus, der nur so daherkommt, als wäre er Journalismus, zu einem anderen Journalismus oder zu einer anderen Form der Mediendarbietung, dem Boulevard. Damit verbinden, ich glaube, die meisten reißerische Überschriften, zugespitzte Polemik, wenig Tiefgang, hin und wieder auch vielleicht nackte Brüste. Für viele ist Springers Bild das negative Sinnbild des Boulevards schlechthin, aber das Spektrum ist ja breiter. Wir erinnern uns zum Beispiel an Alfred Biolek mit Boulevard Bio. Und dann gibt es ja auch eine Handvoll Boulevardzeitungen in Deutschland. Hinzu kommen also etliche Illustrierte und Fernsehsendungen, vornehmlich im Privat-TV. Also das Spektrum, ein buntes Bouquet an Boulevard. Den größten Anteil bietet aber das Internet, das längst zur echten Konkurrenz für den traditionellen Journalismus geworden ist. Deshalb gestalten auch Qualitätsmedien ihre Berichterstattung zunehmend emotionaler. Also es kann auch sein, dass es möglicherweise, und davon gehe ich jetzt mal aus, und damit begrüße ich Vera Linz, auch guten Boulevard geben muss, einfach statistisch, weil so viel schlechten kann es ja gar nicht geben, oder?
Ich würde sagen, ja, was denkst du?
Ja, ich sag doch, Boulevard Bio ist für mich das Beispiel gewesen eines guten Boulevards, nicht nur, weil die Sendung so hieß, aber es gab offenbar Leute, die das diskutieren mussten. Es gab ein Medienlabor des Journalistenbundes in Berlin.
Journalistinnenbundes, Jörg, das muss man ganz deutlich sagen. Das habe ich möglicherweise, doch, ich habe es richtig geschrieben, ich war jetzt schon ein bisschen erschrocken, das Journalistinnenbundes in dem Fall, also eine Vereinigung von Journalistinnen und die haben genau darüber diskutiert, gibt es guten Boulevard und welche Verantwortung haben natürlich dann auch Journalistinnen und Journalistinnen in diesem Zusammenhang.
Denken Frauen als Journalisten anders als Männer? Also gab es eine einhellige Antwort?
Es gab eine einhellige Antwort, die mich dann am Ende doch überrascht hat. Und zwar ist man doch zu einer positiven Antwort gekommen. Nehmen wir mal ein typisches Beispiel deutschen Fernsehboulevards.
Herzlich willkommen zurück in Köln zum großen Finale von Germany's Next Topmodel. Und die letzte Entscheidung.
Hätte sie es nicht gesagt, man hätte sie spätestens an der Stimme erkannt.
Ganz genau, ja.
Heidi?
Genau, also ein Format, das ja sehr zerrissen wurde, auch von vielen Frauen zerrissen wurde, weil man gesagt hat, diese Sendung reduziert junge Mädchen, junge Frauen auf den perfekten Körper. Und das ist aber zu kurz gegriffen, war ein Fazit dieser Veranstaltung. Das meinte nämlich Elisabeth Klaus, sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. Sie sieht in diesem Model-Wettbewerb durchaus auch emanzipatorisches Potenzial.
In Germany's Next Topmodel haben ja eine ganze Reihe von Frauen gewonnen, die migrantischen Hintergrundes haben. Und das ist zum Teil für Migrantinnen, die als Rezipientinnen das jetzt sehen, eine Identifikationsmöglichkeit. Also zu sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Das bringt neue Ausschlüsse mit sich. Die Typisierung, es gibt gute und schlechte Gruppen von Migrantinnen, aber trotzdem ist es erstmal etwas, was wir so nicht kannten im Fernsehen, dass eben Diversität gezeigt worden ist. Und das gilt auch in Bezug auf andere Fragen, also in Bezug auf Transgender, in Bezug auf Menschen in prekären Lebensverhältnissen wie die Schuldenfalle.
Ich finde, noch was hat diese Sendung gezeigt, einen gewissen emanzipatorischen Akt, weil viele Models oder doch sehr augenfällig viele Models sich nachher losgesagt haben von Heidi Klum und auch dieses Casting kritisiert haben. Also die Sendung ist nicht nur in sich vielleicht interessant als Boulevard, sondern nebenher produziert sie Stoff und Diskussion.
Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung auch berichten, dass junge Mädchen sich an dieser Sendung auch abgearbeitet haben, im Sinne von, dass man das wirklich durchdiskutiert hat. Was passiert da jetzt? Wie bewerte ich das? Wie ist die? Wie sieht die aus? Und so weiter. Also es hat durchaus wirklich positive Effekte und insofern schon ein überraschendes Fazit für mich in dieser Veranstaltung. Boulevard macht Menschen sichtbar, die halt vor Jahren noch in den Medien kaum Beachtung gefunden haben oder thematisiert auch bestimmte Dinge. Und deshalb sei es ein Fehler, Boulevard per se als etwas Negatives zu beschreiben, sagt Professor Klaus. Und umgekehrt, das fand ich interessant, hat sie auch im Vergleich sogenannte Qualitätsserien analysiert. Zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt, was die Sichtbarkeit von Frauen betrifft. Insofern, auch um deine Frage zu beantworten, ging es schon auch um einen spezifischen Blick durch Frauen. Und da hat sie festgestellt, also die seriöse Unterhaltung zum Beispiel bringt wenig Heldinnen, wenig Frauen in der Regie, wenige, die an Skripten mitgeschrieben haben. Und deshalb so ihr Fazit.
Wir müssen sozusagen die Urteile der Medienkritik gegen den Strich bürsten. Und wir müssen sagen, es ist keine Geschmacksfrage, es ist eine Frage der Wirkungen von Programmen auf die Gesellschaft. Und insofern muss man mit entsprechenden Kriterien auch an die Programme gehen. Das sind Kriterien, wird die Diversität unserer Gesellschaft gezeigt, werden Menschen sichtbar. Solche Kriterien gibt es ja und die sollten wir anwenden.
Was macht denn nun guten und schlechten Journalismus aus? Es ist ja vielleicht insofern auch wichtig, weil ja auch die sogenannten Qualitätsmedien, dass der Vorwurf immer Boulevardeska daherkommen.
Ganz genau. Also für Ines Pohl, Chefredakteurin der Taz, die ihr Blatt übrigens auch als linken Boulevard bezeichnet, zumindest in Auszügen, ist das für sie alles so lange okay, solange relevante Themen auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit bekommen. Eine Grenze wäre für sie dann überschritten, wenn zum Beispiel die Zuspitzung politischer Propaganda dient.
Ich glaube, man darf Boulevard nicht mit Springer verwechseln und sozusagen mit der zum Teil doch sehr rechten Agenda und ganz bestimmt mit vielen Ressentiments, die da gespielt werden. Ich glaube, das ist ein Grundmissverständnis von Boulevard. Boulevard ist doch letztendlich der Versuch, Aufmerksamkeit zu erringen. Und das will natürlich die Taz auch durch Zuspitzungen, durch Übertreibungen, dadurch, dass wir mit unseren Schlagzeilen, mit unseren Aufmachungen an die Grenze gehen und darüber provozieren. Und das hat, finde ich, durchaus boulevardeske Züge.
Ja, und dass man dem im Boulevard durchaus gerecht werden kann, dem ist sich auch Juliane Leopold sicher. Wir erinnern uns, Leopold war Zeit Online-Journalistin, kam also von einem, ich sag's mal in Anführung, seriösen Blatt und wurde im Herbst Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von BuzzFeed, also einem Internetportal, Portal, das auf bunte Geschichten, auf Videos setzt, vor allem aber auf Inhalte, die von den Usern geteilt werden und, wie sie sagt, die man mal innerhalb von 2 Minuten im Bus konsumieren kann. Und für sie ist Boulevard folgendes.
Aber Moment, Busfeed und Bus, das hat aber jetzt nichts miteinander
das
zu tun.
Das ist eine sprachliche Ähnlichkeit, ja.
Aber hören wir sie selbst.
Die Mittel des Boulevards, also Emotionalisierung, Ansprechen der Menschen in ihre Identität und Anrühren sind wichtige Mittel, um Botschaften rüberzubringen. Und das finde ich in Ordnung. Wo es nicht mehr in Ordnung ist, ist, wenn man diese Mittel benutzt, um Menschen klein zu machen und, wie ich das nenne, nach unten zu treten. Also wenn man nicht den mächtigen Dampf macht, sondern denen, die eigentlich keine Macht haben.
Hat man denn Grenzen ziehen können zwischen Boulevard und den Themen, die der sogenannte seriöse Journalismus macht? Also, weil man kann ja nicht alle Themen machen.
Also thematisch gibt es sicherlich keine Grenzen grundsätzlich. Die Frage ist natürlich, wie erfolgreich man damit werden kann. Juliane Leopold schilderte ein Beispiel, wo man den Syrienkrieg, den Kampf um Kobane thematisiert hat auf der Website. Und sie sagt, diese Strecke ist bisher am schlechtesten angekommen bei den Usern. Und sie hat auch eine Erklärung, warum.
Ich vermute, es liegt daran, dass die Erwartungshaltung unserer Marke gegenüber eine andere ist. Die Erwartungshaltung momentan ist, dass wir doch sehr unterhalten und witzige Inhalte anbieten. Für uns ist es trotzdem eine gute Erfahrung gewesen, weil wir einfach austesten konnten, wie unser Publikum gerade tickt. Und es bedeutet auch nicht, dass wir in Zukunft keine informierten Stücke mehr machen.
Also grundsätzlich jedes Thema ist denkbar. Taz-Chefin Ines Pohl sieht allerdings formale Grenzen, würde ich mal sagen, weil sie meint, in diesen knappen, pointierten, emotional aufgeladenen Sätzen, da lassen sich komplexe Zusammenhänge eigentlich nicht so richtig darstellen. Aber man könne die Stilmittel durchaus nutzen.
Ich glaube, dass man das Handwerkzeug aus dem Boulevard nutzen kann, um auch Themen, die dann hintergründig berichtet werden, anzufeaturen, die Leute sozusagen da ein bisschen hungrig zu machen und vielleicht sogar schon durch eine kluge Formulierung nahezubringen, warum es sich lohnen könnte, dann eben auch mal 200 Zeilen zu durchdringen.
Also kann man sagen, Boulevard ist nicht so schlecht, wie man bisher dachte.
Ganz genau.
Dankeschön. Jetzt erstmal den Service.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und ein bisschen Samba.
This is just a little samba.
A little Samba ist jetzt noch ein bisschen littler, weil wir sind so ein bisschen streng mit der Zeit gerade. Ich habe Ihnen eben per Twitter Comedy-Magazin frische Zahlen geschickt. Per PDF kann man sich das runterladen. Da sieht man, wie es der Medienbranche geht. Und zwar nicht nur aktuell, sondern es sind Zahlen, die erhoben wurden vom House of Research im Auftrag des Medienboards Berlin-Brandenburg im Zeitraum der eigentlichen Existenz des Medienboards, nämlich seit 2004 gibt es das. Und weil Statistik im Radio ziemlich spröde ist, habe ich versucht, im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Medienboards Berlin-Brandenburg, Elmar Gieglinger, zu klären, erstmal, warum er überhaupt Zahlen zusammentragen ließ, die bis zu 10 Jahre alt sind und ob aktuelle Zahlen nicht viel wichtiger seien.
Nein, also natürlich schauen wir in erster Linie in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Dennoch war es uns schon wichtig, mal die Entwicklung am Medienstandort im Bereich der audiovisuellen Medien im Kern uns auch mal anzugucken in den vergangenen 10 Jahren. Und das hat natürlich wiederum auch zu tun, dass in diesem Jahr auch das Medienboard 10 Jahre alt geworden ist. Und ja, das war ein schöner Anlass, da auch mal zurückzugucken, auch eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Wo stand der Standort vor 10 Jahren? Wo steht er heute? Und gleichzeitig war es uns auch sehr wichtig, Fragen detaillierter beantworten zu können, als es bis gestern noch möglich war.
Dann stelle ich doch mal eine detaillierte Frage. Wie gut geht es denn nun der Medienbranche im Vergleich zum Gründungsjahr des Medienboards?
Der Medienbranche, also die Frage hätte ich ehrlich gesagt vorher auch schon beantworten können, aber heute kann ich sie mit detaillierteren Zahlen beantworten. Der Medienbranche unterm Strich geht es gut. Wir haben ein Wachstum im Bereich Film, TV, Web, Mobile Games von 80% seit 2004. Die Zahlen gehen von 2004 bis 2012, das heißt, wir reden von insgesamt 9 Jahren, die hier ausgewertet wurden. Und das entspricht wiederum einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9%. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Wirtschaftsbereiche in der Hauptstadtregion, die mit dieser Wachstumsrate mithalten können.
Nun kann ich mir vorstellen, dass Sie nicht nur darauf gucken, was alles schick ist, was vielleicht auch Selbstläufer sind, weil die Marktwirtschaft ja auch so ein sich selbst
selbsterhaltendes System generiert, sage ich mal. Also da passiert ja auch vieles in Eigendynamik, sondern Sie sind ja mit Ihrem Medienboard auch dazu da, Verwerfungen zu erkennen und da auch zu unterstützen, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Welche Zahlen verraten Ihnen denn die Schwachstellen?
Ja gut, also unterm Strich muss man festhalten. Wir haben untersucht die Entwicklung der Umsätze, die Entwicklung der Unternehmen, also Anzahl Unternehmen und die Entwicklung der Beschäftigten. Und wir haben insgesamt gesehen in allen drei Bereichen ein enormes Wachstum. Gleichzeitig haben wir im Bereich der klassischen Medien, also für uns, wie gesagt, wir kümmern uns in erster Linie um den audiovisuellen Bereich, für uns also im Kern Film und TV, haben wir nicht nur gute Nachrichten. Wir haben zwar auch in dem Bereich mehr Unternehmen als noch vor 10 Jahren. Wir haben auch in diesem Bereich deutlich höhere Umsätze als noch vor 10 Jahren. Allerdings ist hier die Beschäftigtenzahl ja in beiden Bereichen um etwa 15% rückläufig. Und das ist natürlich keine gute Nachricht. Wie entsteht das? Auf der einen Seite geht es natürlich auch um optimierte Produktionsprozesse. Ja, das ist der Fall. Da hat sich viel getan in den vergangenen 10 Jahren. Zum Zweiten geht es auch um neue Technologien, die das Arbeiten im Einzelfall schneller machen, produktiver machen. Aber es geht natürlich, ja, und ja, das ist die wenig gute Nachricht. Es geht einfach auch um einen enormen Kostendruck, ja, im Bereich der klassischen Medien, der sich hier auch niederschlägt. Und man muss hier einfach festhalten, dass die Aufgaben, die vor 10 Jahren noch von 3 Mitarbeitern erledigt wurden, heute von 2 irgendwie bewältigt werden müssen.
Aber das ist ja auch wahrscheinlich der Sinn dieser Statistik, sich nicht nur, ich sag mal, den Erfolg in Zahlen dokumentieren zu lassen, sondern dass Sie tatsächlich Indikatoren dafür haben, wo noch etwas zu tun ist. Und da habe ich gesehen, dass die Umsatzzahlen eingebrochen sind, eher bei den Bereichen, wo man es nicht erwartet hätte. Das ist in der Webbranche und auch bei den Games. Die haben verloren, obwohl es, wenn man es dann wieder auf Berlin-Brandenburg betrachtet, steigen diese Zahlen. Also das, man kann positive Zahlen und negative Zahlen sehen für den gleichen Effekt, allerdings anders bewertet. Warum sind die Umsatzzahlen zurückgegangen in der Web- und Games-Branche?
Nein, also die Umsätze sind im Webbereich, im Games- und im Mobile-Bereich deutlich gestiegen. Was leicht rückläufig ist, ist der Umsatz pro Unternehmen. Und das wiederum hat mit der durchaus positiven Nachricht zu tun, dass wir einfach deutlich mehr Unternehmen haben. Das heißt, wir haben viele Neugründungen. Ja, die Neugründungen fangen meistens klein an. Ja, das führt, wenn ich den Gesamtumsatz runterrechne auf die Unternehmen, zu einem pro Unternehmen etwas geringeren Umsatz. Das sehe ich aber wirklich nicht als schlechte Nachricht, sondern die gute Nachricht ist, erstens, wir haben unterm Strich deutlich steigende Umsätze. Zweitens, wir haben deutlich mehr Unternehmen.
Aber was können Sie jetzt tun? Also sich zufrieden zurückzulehnen wäre wahrscheinlich das falsche Signal der Untersuchung, die Sie haben machen lassen, sondern in welche Bereiche werden Sie jetzt gezielt investieren und auch vielleicht den Kontakt suchen, besser zu vernetzen, Fördermittel besser zu lokalisieren, also punktgenauer Ihre Möglichkeiten, die Sie haben als Medienboard, anzupacken. Wo genau wird das sein?
Also natürlich müssen wir schauen, ja, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten im Bereich Film und TV tun können. Also gerade wenn es um die Beschäftigtenzahlen geht. Das ist nun mal keine schöne Entwicklung und das kann man auch nicht schönreden.
Aber wie kann man das machen? Weil gespart wird gerade auch bei Menschen, auch durch technische Innovation. Das ist ja wahrscheinlich dann eher sowas wie ein Prozess, den man gar nicht aufhalten kann.
Ob wir das Allheilmittel hier finden werden, das sei dahingestellt, das weiß ich nicht und das möchte ich auch nicht versprechen. Und selbstverständlich ist, deswegen meinte ich gerade auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja, und selbstverständlich haben wir keine wirklichen Einflussmöglichkeiten, wenn es geht um die Budgets der Sender, seien sie öffentlich-rechtlich, seien sie privat. Aber was wir ganz konkret tun werden, um nur ein Beispiel zu nennen, ist, wir werden uns um seriellen Content verstärkt kümmern. Ja, das haben wir vor einem Jahr begonnen und das wollen wir im nächsten Jahr nochmal deutlich ausweiten.
Emma Gieglinger, Geschäftsführer des Medienboards, und wer gerade kein Twitter oder Facebook zur Hand hat, kann auch unter medienboard.de alles nochmal nachlesen. In dieser Woche, also fast zeitgleich kann man sagen, fand zudem noch eine, ja, ich würde sagen, eine Zukunftswerkstatt statt in Babelsberg, eine internationale Technologiekonferenz unter dem Namen Changing the Picture. Und dort traf ich jemanden von der UFA, der mir so ein bisschen Einblick gewährte, wie er zurzeit die Zukunftsthemen sieht und setzt.
Ja, mein Name ist Ernst Feiler. Ich darf den schönen Titel Head of Technology tragen. Und das bedeutet, dass ich innerhalb der UFA für den Technologiebereich verantwortlich bin. Und mein Job ist nichts anderes, als die Zukunft zu antizipieren und zum Wohle meines Arbeitgebers möglichst diese Trends frühestmöglich zu evaluieren und in die Produktionsprozesse reinzubringen.
Was ist denn der gegenwärtige Trend?
Ich würde mal andersrum formulieren, welcher Stein bleibt denn noch auf dem anderen innerhalb der nächsten 10 Jahre? Und es wird sich mehr ändern, als das bleibt. Das ist das Einzige, was mir sicher ist. Es ist eigentlich eine zweite industrielle Revolution, die wirklich alle Bereiche des Lebens auf den Kopf stellt. Schöne ist ja, dass wir privat schon viel stärker verstrickt sind, je nach Alter unterschiedlich. Die Jungen völlig, die Älteren etwas weniger, aber jeder von uns hinterlässt schon in diesem neuen Zeitalter seine digitalen Spuren in Form von Daten. Und die alte Welt ist aber auch noch präsent genug. Die wird auch weiter bestehen, das ist gar keine Frage. Die wird nicht verschwinden, so wenig wie das lineare TV verschwinden wird, sondern es wird sich nur anders aufteilen. Und insofern ist es mein Job, einfach zum Wohle aller bestehenden Workflows und Geschäftsmodelle einen sanften Übergang in diese neue Zeit hinzubekommen.
Ich habe das im Prinzip verstanden, strukturell, was Sie machen, aber noch nicht konkret. Also woran arbeiten Sie? Was heißt überführen in neue Technologien? Wohin geht der Trend? Ist das mehr, dass wir Häppchen im Netz konsumieren, dass das lineare Fernsehen tot ist?
Also lineares Fernsehen wird nicht tot sein. So wenig wie das Kino tot war, als das lineare Fernsehen gekommen ist. Bei den ganzen Medien inklusive Zeitungen hat man gesehen, dass es immer ein und kein Oder ist. Also diese Fragestellung, ist das Fernsehen tot, gibt es nicht. Man kann nur sagen, der Kuchen wird anders verteilt. Also die Mediennutzung verändert sich. Aber trotzdem gibt es immer noch Zeitungen, obwohl viele schon ein iPad haben. Ja, und die wird es auch immer geben, weil wir ein haptisches Wesen sind. Also insofern habe ich da um niemanden grundsätzlich Angst in dem Sinne, dass er verschwindet. Das wird nicht passieren. Es wird sich nur wandeln und wir müssen diesem Wandel folgen. Und ganz konkret haben wir vor 5 Jahren schon angefangen, halt so klassische Bildträger wie Zelluloid oder Tapes einfach zu eliminieren, um die Prozesse smoother zu machen, weil kein Film wird besser, nur weil ich ein Band von A nach B trage. Es wäre doch viel klüger, den Inhalt viel kürzer, auf einem viel kürzeren Weg dem nächsten Kreativen zur Verfügung zu stellen. Dann könnte ich dieses Geld schon wieder für den Inhalt, für die Schauspieler, für die Autoren verwenden. Und das ist eigentlich im Kern mein Job, diese Prozesse so zu optimieren, dass das Geld wirklich der Qualität und dem Inhalt zugute kommt und so wenig wie möglich mit althergebrachten, Bandtransportmöglichkeiten das Geld aus dem Fenster geworfen wird.
Und trotzdem haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, Content is King. Das ist eine Regel, die galt, glaube ich, schon am Lagerfeuer als Geschichtenerzähler, genau. Sozusagen den Stamm unterhalten haben. Oder die Gute-Nacht-Geschichte bei Eltern. Wenn die nicht spannend ist, dann ist egal, ob das mit einer Taschenlampe noch zusätzlich ausgeleuchtet wird, um die gruselige Stimmung im Kinderzimmer zu erzeugen. Aber dann haben Sie eins draufgesetzt und haben gesagt, Relationship is King Kong. Wie haben Sie das gemeint?
Betrachten wir es mal genau. Content is King für Sie als Kind bei der Gute-Nacht-Geschichte. Es ist King, weil es die Mutter erzählt. Der Inhalt von jemand anders erzählt, würde vielleicht dieses Kind ängstigen. Content kommt nie alleine. Content kommt immer in einer Beziehung daher. Es ist immer die Frage, auch am Lagerfeuer, wer erzählt die Geschichte? Mag ich ihn nicht? Habe ich überhaupt Bock auf seine Geschichten oder habe ich keine? Stehe ich lieber auf und gehe? Der konnte auch nur seine Geschichten demjenigen erzählen, der sitzen geblieben ist, weil er eine Relationship aufgebaut hatte. Und weil ich dann diesem Menschen, weil ich ihn sympathisch finde, zuhören wollte, egal welche Geschichte der jetzt erzählt. Wenn er mir sympathisch ist, dann klatsche ich, dann freue ich mich etc. Und wenn ich versuche zu interagieren mit dem Kollegen da, spätestens beim zweiten Mal, kriegt er eins auf die Nuss, weil ich will demjenigen folgen. Aber das bedeutet am Ende des Tages immer, es gibt kein Content ohne Relationship. Und der Paradigmenwechsel, der jetzt da ist, ist wirklich der Glaube aus einem linearen TV heraus, dass der Content King ist, weil es dort einen Sender gab, der genügend Aufwand betrieben hat, um genügend Leute vor den Schirm zu locken. Da hat jemand anders für die Relationship gesorgt. Die gab es schon immer. Aber jetzt ist dieses Modell, ich sag mal, ein Auslaufmodell. Und wir müssen immer mehr einem selbstbestimmten, selbstbewussten jungen Generation einen Anlass dazu geben, in Beziehung mit ihnen zu treten. Und das heißt, wir müssen in ihre Welt vorkommen, wir müssen ihre Medien nutzen und wir müssen ihnen sagen, warum wir für sie etwas Relevantes zu erzählen haben. Und was es dann ist, das ist ein zweites Ding. Ob es dann das Foto von meiner Freundin ist, wo sie den neuen Freund hat, oder ob es ein Trailer-Link ist, etc. Das spielt dann eigentlich nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle spielt, meine Freundin kommuniziert mit mir, baut mit mir eine Beziehung auf. Ihr folge ich. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, Dinge zu finden, denen ich tatsächlich, ich sag mal, Aufmerksamkeit schenke, weil Zeit ist die wertvollste Ressource. Die eine ist, jemand empfiehlt es mir, jemand, den ich mag, dem werde ich in der Regel Folge leisten, weil ich weiß, dass dahinter etwas mit Wert für mich steckt. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe ein Bedürfnis und suche es. Dann gibt es so ein Google-Feld, da tippe ich in zwei Wörter rein, bei drei hört der Spaß schon auf und dann finde ich es. In den meisten Fällen. So, das ist die neue Beziehung, die hergestellt wird. Nicht mehr auf einer Couch von einer Klotze sitzen und zu gucken, welcher Sender sich für mich was Schönes ausgedacht hat. Also das findet ja in einer ganzen Generation bis 24 faktisch nicht mehr statt.
Ernst Feiler, Head of Technology, UFA Serial Drama. In der nächsten Woche hören Sie den Teil 2 des 15-minütigen Interviews, dann auch noch durchsetzt mit einer praktischen Anwendung. Da geht es nämlich um Multichannels bei YouTube. Aber jetzt erstmal ein bisschen Sitar-Klänge. Ja, soweit. Dann in der nächsten Woche, wie gesagt, geht es weiter um die Zukunft, das, was man vielleicht nicht lineares Fernsehen nennt. Werfen wir jetzt einen Blick zurück. Wenn Sie in der letzten Woche das Radio 1 Medienmagazin gehört haben, werden Sie gesagt haben, da fehlte doch eine Stimme, in der Tat die ARD. In der letzten Woche haben wir Sie nämlich, liebe Beitragszahler, eingestimmt auf die Themenwoche Toleranz der ARD und den Widerspruch dokumentiert, dass es eigentlich wenig Toleranz beim Thema Toleranz gab, genauer gesagt bei der Werbekampagne für die ARD-Themenwoche Toleranz. Sie bliebe hinter dem eigentlichen Zustand der Gesellschaft zurück, haben wir festgestellt, wenn Sie fragen zum Beispiel, ob Homosexualität normal oder unnormal sei. Und ich kann Ihnen jetzt die Position der ARD nachreichen. Ich fragte nämlich vor der Sendung Dr. Hans-Martin Schmidt, er ist ARD-Koordinator der Themenwoche Toleranz, ob sich denn nun der Sturm der Empörung wegen einer von vielen als rückschrittlich empfundenen Werbekampagne innerhalb der Themenwoche nun gelegt habe.
Ja, das denke ich schon. Vor allen Dingen war es ja auch ein Sturm der Empörung, der vor allen Dingen im Netz stattgefunden hat. Aber auch unsere Journalisten meldeten zurück, dass sehr schnell eine Konzentration auf die Inhalte erfolgte, auch in der Diskussion unter unseren Nutzern.
Nun sind ja Menschen, die sich übers Netz artikulieren, auch Menschen und auch Beitragszahler. Gibt es dennoch etwas, wo Sie sagen, das hat Sie vielleicht nachdenklich gemacht und wo Sie sagen, hier verstehen Sie die Kritik, die geäußert wurde?
Ja, also was ich mir wirklich auch zu Herzen genommen habe, waren ein paar Rückmeldungen, die ich bekommen habe, wo Menschen sich wirklich persönlich betroffen fühlten. Und das habe ich ja schon öfters gesagt, aber das bedauere ich auch wirklich und das tut mir wirklich leid. Was ich allerdings positiv fand auch an den Reaktionen war, dass es ja wirklich zu einer Diskussion gekommen ist zum Begriff der Toleranz. Da hat sich ja ein Großteil der Kritik auch dran aufgehängt. Es kann doch nicht darum gehen, dass wir bestimmte Gruppen ertragen und erdulden. Und das würden wir ja genauso sagen. Denn wir sind ja mit der Haltung an diese Themenwoche drangegangen, dass Toleranz die Wertschätzung der Vielfalt ist und der Andersartigkeit. Aber dass genau unser Umgang miteinander eine Diskussion wert ist, weil Toleranz ja auch etwas ist, was aktiv immer wieder vergewissert werden muss, um das man streiten muss und dass man, um auch gesellschaftlich in wichtigen Fragen voranzukommen, ja auch einmal zum Kern vorstoßen muss von Debatten und durchaus mal streiten sollte.
Wie sieht nun Ihr persönliches Fazit aus als Koordinator der ARD-Themenwoche? Denn das ist ja ein Projekt, was alle neuen Landesrundfunkanstalten gleichermaßen betroffen hat und nicht nur Fernsehen, sondern auch Radio 1 gehörte dazu und online.
Ja, Also ich würde so in einem Satz sagen, es hat gezeigt, dass doch Toleranz eine Diskussion wert ist. Also ich glaube, wir haben einfach spannenden Gesprächsstoff gehabt, wichtige Themen aufgegriffen, verschiedene Perspektiven auch in unserem Programm gezeigt, sodass es sozusagen den Impuls, den wir durch die Kampagne gegeben haben, ja auch in unseren Sendungen aufgegriffen wurde und auch das Versprechen eingelöst wurde, dass wir das Thema Toleranz von vielfältigen Seiten beleuchten. Was sozusagen, ich sag mal, die Metaebene in der ARD angeht, freut es mich vor allen Dingen, dass wir, wie auch bei anderen Themenwochen, wieder mit einer Themenwoche schaffen, die Zusammenarbeit auch zwischen unseren Mitgliedern zu verstärken. Wir hatten zum Beispiel einen Toleranz-Slam, wo alle neuen jungen Wellen der ARD sich beteiligt haben und dann hier am 18. Dienstagabend in München alle einen Slam-Vertreter geschickt haben, um gemeinsam über Toleranz zu slammen. Dabei gab es übrigens auch kritische Stimmen, auch über unsere Plakatkampagne. Aber das finde ich ja auch schon wieder gut, weil dann die Reaktion, ja Mensch, ihr als ARD gibt uns doch Plattform, euch auch zu kritisieren. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Wir wollten eine offene Diskussion und Auseinandersetzung mit Toleranz. Also ich bin zufrieden.
Wie messen Sie nun persönlich Erfolg? Also die Einschaltquote kann es ja nicht sein und auch das Medienecho ist vielleicht nur ein Indikator für Erfolg, aber Sie wollten ja sozusagen eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen. Es geht um Nachhaltigkeit. Kann man das messen?
Naja, erstmal kann man ja sagen, dass Einschaltquoten ja schon mal ein Mosaikstein in einer Gesamtbewertung sein können. Und da stellen wir ja erstmal fest, dass zum Beispiel unser Programmhöhepunkt am Mittwochabend, der Film mit Martina Gedeck, Das Ende der Geduld und die anschließende Diskussion mit Anne Will, wirklich nicht nur für hervorragende Marktanteile, sondern auch für eine große Aufnahme in der Programmpresse, aber auch zu vielfältigen Nutzerkommentaren geführt hat. Im Nachgang der Woche werden wir uns aber jetzt in der Tat einmal mit mehr Zeit hinsetzen und eine qualitative Analyse in Auftrag geben, wie denn zum Beispiel dieser Gesprächswert unserer Themenwoche in der Gesellschaft war. Wir werden Nutzerkommentare auswerten, wir werden aber auch unsere Journalisten fragen, was deren Rückmeldung war von den Nutzern. Und das wirklich Spannende und Schöne, finde ich, an der Themenwoche ist, dass wir jetzt schon von unseren eigenen Journalisten die Rückmeldung haben. Ich habe selbst durch diese Woche, durch die Auseinandersetzung mit dem Thema neue Impulse bekommen, die ich auch weiter in dem Programm aufgreifen werde. Und das ist mir auch immer wichtig, es geht ja nicht nur darum, eine Themenwoche einmal eine Woche zu machen, sondern immer auch einen Impuls nach innen zu geben, dass wir uns weiterhin mit dem Thema beschäftigen, was wir natürlich auch im Vorhinein schon gemacht haben.
Gibt es schon Pläne für eine neue Themenwoche, zum Beispiel vielleicht die Themenwoche Akzeptanz, was ja auch eingeklagt wurde von Beitragszahlerinnen und Zahler?
Ja, über das Begriffspaar Akzeptanz und Toleranz haben wir jetzt ja eigentlich schon ausführlich diskutiert. Es gibt in der Tat schon ein neues Thema für die Themenwoche 2015, das ist das Themenumfeld Heimat. Wir werden auch mit einem ganz spannenden Projekt dazu starten, nämlich dem Deutschland, dein Tag, eine Echtzeitdokumentation, die man am 4. Oktober 2014 sich anschauen kann. Insofern, jetzt kann ich schon viel Vorfreude wünschen. Ich glaube, auch da haben wir wieder ein ganz tolles Thema und tolle Beiträge im Köcher.
Vorfreude wünscht Hans-Martin Schmidt. Er ist ARD-Koordinator der Themenwoche Toleranz gewesen.
Radio 1.
Und die Zugabe zum Podcast, der Podcast-Bonustrack, besteht aus der Final Keynote, also dem Abschlussvortrag bei der Konferenz Changing the Picture in Babelsberg vom 19. bis zum 20. November, gehalten von Mitch Singer. Er ist President Digital Entertainment Content Ecosystem Los Angeles in den USA und er stellt das System Ultraviolet vor. Sie hören die deutsche Simultanübersetzung.
Wer hat Ultraviolet schon mal gehört? Wer hat schon mal einen Film mit einem UV-Logo drauf und wusste dann gleich, was man damit macht? Okay, da sind ein paar Hände oben. In Ordnung, nicht so viele. Mitch ist also der President von DECE oder eben Ultraviolet. Hier handelt es sich um eine Gruppe, die versucht, offene Standards zu etablieren und Digital Rights Portability für verschiedene Geräte umzusetzen. Das ist natürlich von hohem Interesse für die Studios selbst. Und bis März war Mitch ein Senior Executive bei Sony und er hat da insgesamt 23 Jahre bei Sony gearbeitet und eine seiner Rollen war, dass er der Chief Digital Strategy Officer bei Sony Pictures. Und da ist er natürlich dann auch auf den Weg zu Ultraviolet gekommen und er war ein sehr, sehr guter und bekannter Fürsprecher für Ultraviolet. Er war auch ein Urheberrechtsanwalt, so hat er seine Karriere begonnen. Er ist auch ein Verfechter der Erleichterung für Nutzer, ihre digitalen Werke, die sie erworben haben, auch wirklich nutzen und besitzen zu können. Seit der Gründung von Ultraviolet hat er auch eine Rolle bei verschiedenen anderen Unternehmen zu spielen. Ich glaube, er ist im Aufsichtsrat von insgesamt 9 anderen Unternehmen. Er reist sehr viel, hat viele Bonusmeilen gesammelt und er ist aber in ganz vielen Bereichen unterwegs gewesen. Audio Encoding bis Watermarking. Er ist tatsächlich ein Visionär in diesem Raum. Er ist auch jemand, der Dinge bewegt. Und deswegen denken wir, es ist eine geeignete Kombination, um jetzt am Ende hier noch einmal über disruptive Techniken, über Home Entertainment Trends zu sprechen und das, was die Zukunft für uns bereithält. Vielen Dank, Mitch Singer. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Für die von Ihnen, die hier den ganzen Tag hier verbracht haben, und ich habe es ja auch, wird Ihnen bekannt und bewusst sein, dass es eine Art durchgehendes Motiv gibt. Wir haben angefangen, über Programme, über Autoren, gute Geschichten zu schreiben, zu sprechen. Wir haben über Effizienz gesprochen bei Produktion, Postproduktion und während des Produktionsprozesses. Wir haben versucht herauszufinden, welche Möglichkeiten es für Konsumenten geben kann, zu entdecken, was sie ihnen anbieten wollen. Und ich glaube, vieles von dem passiert jetzt gerade, weil wir uns mitten in einem sogenannten disruptiven Zyklus befinden. Die Industrie, die Branche versucht, die Kosten zu senken, die Gewinnmargen zu erhöhen und das zu einem Zeitpunkt, wo die Margen eigentlich im Schrumpfen begriffen sind. Wenn Unternehmen tatsächlich in ihrem üblichen Geschäftsgebaren unterbrochen werden, also diese Disruption erleiden, dann versuchen sie, das erst einmal zu bekämpfen. Und wir müssen uns nur anschauen, was in der Musikindustrie geschehen ist, um zu sehen, was geschehen kann, wenn die Umgebung sehr disruptiv ist. Wenn es also die Kollision gibt, wie beispielsweise zwischen den neuen Kompressionstechnologien MP3, einem zentralisierten System wie Napster mit Zugang zu fast der gesamten Musik und dann so etwas wie dem Internet als Plattform. Und was die Musikindustrie gemacht hat. Ich habe damals eben noch als Urheberrechtsanwalt für Sony gearbeitet und was wir gemacht haben, wir haben versucht, alle zu verklagen und sie einfach zuzumachen. Und die Musikindustrie hat sogar angefangen, ihre eigenen Nutzer und Konsumenten zu verklagen. Und wir haben gesehen, wie die gesamte Musikindustrie doch eher vollständig verwirtschaftlicht wurde. Und ich habe gesehen, dass man beispielsweise CDs umsonst dazu bekommen hat, wenn man ein Sechserpack Cola gekauft hat. Und das heißt, das wurde mit dem Wert null vermarktet. Und viele Leute dachten sowieso, dass man es immer umsonst kriegt. LimeWire, Napster, Rockstar, wie sie alle heißen. Wir könnten über die ganzen Online-Orte sprechen, wo man Musik umsonst hören konnte. Und ich habe also gesehen, wie das in der Musikindustrie geschah. Und ich möchte sagen, dass ich hier tatsächlich auch eine Rolle bei dieser schlechten Strategie bei der Musikindustrie gespielt habe. Und ich habe dann angefangen, hier dieses Buch über Disruption zu lesen von Chris Crutton und ich hatte da einen dieser Aha-Momente, wo man merkt, dass man in der Vergangenheit etwas gemacht hat, was genau das Falsche war. Und da traf mich die Erkenntnis. Ich habe gesagt, Moment mal, die Musikindustrie, das war sowas wie ein Frühwarnsystem. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff im Englischen, Canary in a Coal Mine. Da wurden Kanarienvögel in die Kohlenminen mitgenommen und wenn es Methanblasen gab, die angebohrt worden sind, dann sind als erstes mal die Kanarienvögel tot umgekippt, da muss man schnell raus. Und ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich die Musikindustrie hier dieser Kanarienvogel war für unsere Videoindustrie. Und ich habe gesagt, da hat man schon gesehen, was passiert, wir müssen da raus. Und ich habe mich gefragt, wie können wir die Technologie dafür nutzen? Wir haben gesehen, wie Nutzer eben die Funktionalitäten verwendet haben, um auch dann die Produktwertigkeit zu erhöhen. Warum erlauben wir es Piraten, beispielsweise Produktpiraten, tatsächlich all diese großen Attribute für sich zu nutzen, nämlich Benutzerfreundlichkeit, Auswahlmöglichkeiten und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, warum nutzen wir das eigentlich? Und das hat auch mit auf den Weg zu Ultraviolet geführt. Ich glaube, es gibt 4 Punkte, die man beachten muss, und wenn eben es Unternehmen mit einem disruptiven Umgebung zu tun haben. Und darüber denke ich die ganze Zeit, ehrlich gesagt, nach. Eine solche Unterbrechung, eine Disruption würde es oder macht es möglich, dass gewöhnliche Leute das machen können, was früher nur Experten tun konnten. Und das sehen wir mittlerweile an ganz vielen Stellen. So wie beispielsweise Nutzer raubkopierte Inhalte einfach herunterladen konnten. Ich war mit Napster und wie sie alle heißen, Straßen, die dezentralisiert aufgestellt wurden. Da konnte man ganz leicht Dinge finden, so dass also gewöhnliche Nutzer sich bestimmte Sachen einfach runterladen konnten, was früher nur Experten konnten. Dann habe ich mir entsprechende Geschäftsmodelle und Technologien angeschaut, daraufhin, ob sie es dem normalen Nutzer erlauben, bestimmte Dinge einfacher zu machen als in der Vergangenheit. Der zweite Punkt, auf den ich immer achte, ist, dass diese disruptiven Geschichten bestehendes Geschäft eigentlich vollständig umformen. Das ist gut, wenn man weiß, was da auf einen zukommt, aber kann auch schlecht sein. Es bedeutet nämlich nicht, dass es mehr Umsätze gibt, nur anders, dass sie anders erwirtschaftet werden. Es könnten sogar weniger sein. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass wenn man sich nicht ganz schnell um einen Wandel, um eine Änderung der Richtung kümmert, dass man dann weniger Erträge erwirtschaften könnte. Wir haben das bei der Musikindustrie gesehen, wie die fast nichts mehr eingenommen haben, bis sie Abonnementlösungen gefunden haben. Ich sage nicht, dass wir den Weg eingeschlagen hätten, wenn wir das rechtzeitig gewusst hätten, aber so ein Service wie mp3.com zum Beispiel, den hätten wir dann nicht angegangen, wo die User die Musik online hören konnten, wenn sie nachweisen konnten, dass sie die CD gekauft haben. Und der nächste Punkt ist der schwierigste. Als Technologen sehen wir erst einmal Technologien und haben einfach so ein vertrautes Verhältnis zur Technologie, dass wir glauben, alle nehmen Technologien so wahr wie wir. Und wir meinen, nur weil wir uns schnell darauf einstellen können, dass Nutzer das entsprechend auch schnell können. Aber Verhaltensweisen ändern sich nur langsam. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel nennen. Als die Musikindustrie nun endlich wusste, dass sie schnell etwas tun musste, um darauf zu reagieren, was eigentlich Content-Diebstahl war, nicht wahr, in dieser Disruptive-Umgebung. Und im Jahr 2000, 2001 haben sie dann Abonnement-Services angeboten, Pressplay und Rhapsody. Aber User waren es nicht gewohnt, ein Abonnement für Musik zu haben. Für Videos schon, für Musik aber eher nicht. Und Abonnement-Services haben erst in den vergangenen Jahren langsam an Fahrt gewonnen. Das heißt, es hat 10 Jahre gedauert, bis die Nutzer tatsächlich ihr Nutzerverhalten geändert haben und angefangen haben, auch Musik über Abonnements zu beziehen. Versuchen Sie also nicht, Verhalten zu verändern. Schauen Sie sich bestehende Verhaltensmuster an und versuchen Sie, die Konsumenten davor zu schützen, dass sie sich allzu dramatisch verändern müssen in ihrem Verhalten. Der vierte Punkt, da kommt der schon. Ja, wenn ich das den ganzen Tag machen muss, dann wird das noch ziemlich lange dauern. Also, was ich sagen wollte, ist, dass Sie sich auch auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren müssen. Ich weiß, dass tatsächlich einige Kontroversen über Uber in Deutschland gibt, diesen Taxifahrdienst als App. Ich weiß nicht, wie viel mal ich beispielsweise ein Taxi gerufen habe und ich wusste nicht, wo die sind, wann sie ankommen würden, welchen Fahrpreis ich zu erwarten hätte. Und Uber hat tatsächlich etwas ganz Interessantes geschafft. Ich wusste, ich muss mit dem Auto von A nach B, aber mit der Uber-App konnte ich dann einfach nur ein Auto aufrufen, von dem ich wusste, wo es war, und das wusste dann plötzlich, wo ich war. Und das hat sich also auf ein bestimmtes Nutzerbedürfnis konzentriert. Und das ist das, worauf ich schaue, wenn wir anfangen, neue Geschäftsmodelle entsprechend zu entwickeln oder anzupassen. Das ist also die technologische Seite der Disruption. Aber es gibt tatsächlich 3 verschiedene Arten dieser unterbrechenden Phänomene. Wir haben über Technologie gesprochen, wir werden aber auch über kulturelle und Verhaltensdisruption sprechen. Und der dritte Punkt ist parasitische Disruption, darüber spreche ich nicht. Und da geht es tatsächlich um den Diebstahl von Urheberrechten. Das ist aber noch aus meiner Vergangenheit als Urheberrechtsanwalt übrig geblieben. Jetzt möchte ich aber erstmal etwas über die kulturelle und Verhaltensdisruption sprechen. Digital Native. Das ist ein Begriff, wir haben ja etwas über die Millennials gehört, Generation Y ist ein anderer Begriff, es gibt noch weitere Digital Natives, das ist die Generation Z, die sind noch ein bisschen jünger. Und ich möchte aber unterscheiden zwischen den Digital Natives und den analogen Natives, wenn man so will. Und ich möchte jetzt gar nicht morbide erscheinen, aber analoge Natives sterben jeden Tag und zwar in Millionenhöhe. Und Digital Natives kommen jedes Jahr in Millionenzahlen auf die Märkte zurück. Und das ist also die Entwicklung, auf die wir uns konzentrieren. Wie ich gesagt habe, es gibt 2 verschiedene Digital Natives. Es gibt die Generation Y oder Millennials. Die werden wir nochmal ganz genau ins Auge nehmen müssen. Das sind nämlich die demografische Gruppe, die sich die Werbeindustrie ganz genau anschaut, weil sie eben eine große Kaufkraft haben. Die Generation Z sind ein bisschen jünger. Wir wissen nicht, was ihre Gewohnheiten wohl werden. Wir schauen uns also die Generation Z noch ziemlich genau an, aber wir haben schon ein ziemlich klares Bild von der Generation Y. Bevor ich jetzt dann zu den Generation Z komme, möchte ich noch etwas sagen zur Verwendung von 0- bis 8-Jährigen von verschiedenen Geräten in US-amerikanischen Haushalten. Und Sie sehen das Wachstum über ein wenige Jahre, dass selbst die kleinsten Kinder in den Haushalt mittlerweile Tablets und iPhones benutzen und Smartphones. Und diese Auswirkung auf Kinder in sehr, sehr jungen Jahren wird erst sich später zeigen, was das dann für uns bedeutet. Das sind also die Leute, die gesagt haben, nicht wahr, dass zu der Zeit, als also hochauflösende Musik rausgebracht wurde von der Musikindustrie, dass diese Leute lieber MP3s haben wollten. Also Benutzerfreundlichkeit, Qualität war nicht mehr so wichtig. Und sie haben tatsächlich eine gesamte Generation in ihrer Musik, in ihrem Musikkonsum geprägt und haben dazu geführt, dass der CEO von Sony gesagt hat, ist es nicht erstaunlich, dass diese gesamte Generation überhaupt keine Ahnung mehr davon hat, wie Musik eigentlich klingen sollte. Diese Leute hier sind sehr selbstbewusst und manchmal gibt es tatsächlich noch ein Problem mit den Millennials am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist, aber ich weiß, dass in den Vereinigten Staaten es so ist, dass wenn sie in ein Fußballteam eintreten, ganz gleich wie gut sie spielen, am Ende der Saison kriegt man einen Preis, ganz gleich wie man gespielt hat. Und wenn die dann also an den Arbeitsplatz kommen, dann wollen sie gleich eine Gehaltserhöhung nach einem Jahr. Die sagen, ich bin doch schon ein Jahr dabei. Ganz interessant, was die Generation Y angeht. Die Zahlen, die ich hier vorstelle, sind aber wirklich beeindruckend. Ich habe diese Folie jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren hier am Start und immer wieder verwendet. Und hier habe ich meinen Pointer hoffentlich. Wenn wir uns jetzt einmal 2014 anschauen, das ist also der aktuellste Eintrag. 64% der 18- bis 49-Jährigen sind Millennials. Die Babyboomer, wir sind raus aus der Demografie. Wir interessieren niemanden mehr. Diese Leute sind interessant und die Zahlen sind wirklich überwältigend. Und ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich mich so sehr auf die USA kapriziere hier, aber ich glaube, die Zahlen sind sehr ähnlich in der gesamten Welt. Also 86 Millionen Millennials werden tatsächlich demnächst bestimmen, wie sie ihr Geld für Unterhaltung ausgeben wollen. Ich glaube, das hier ist ziemlich offensichtlich, wenn Sie sich die Millennials mal nochmal vor Augen führen. Hier geht es um öffentliche Darstellung, um Feedback. Und ich selbst bin ja kein Millennial, aber ich habe Bilder auf Instagram gepostet und habe dann 1-2 Likes abgegriffen. Und dann habe ich Bierflaschen abfotografiert und gepostet. Und da habe ich dann 15 bis 20 Likes gekriegt. Bierflaschen, die ich auf meinen Reisen fotografiert habe. Und da dachte ich, was ist hier los? Ich habe doch nur Bier fotografiert. Diese Art von Feedback von der eigenen Peergruppe ist offensichtlich wichtig. Die konstante Verfügbarkeit, ich weiß nicht, wer das vorher gesagt hat, Maiko vielleicht, wir haben ja einige Studien zu den Millennials durchgeführt und wenn die in ein Kino gehen müssen, um dann auch noch ihr Telefon abzuschalten, dann werden die wirklich ganz unruhig, weil sie fühlen, dass sie mit der Welt nicht mehr verbunden sind. Ganz interessante demografische Gruppe, immer auf Empfang. Und wir wissen, dass das auch global ein globales Phänomen ist. Da gibt es keine Grenzen für. Und als Distributoren kennen wir ja auch keine Grenzen mehr. Eine Exklusivität ist vielleicht so etwas, was auch ein Teil der Vergangenheit ist, ganz besonders, wenn es um territoriale Exklusivität geht. Das ist also ziemlich deutlich, was hier den Content und seinen Konsum angeht. Das soziale Puzzlesteinchen habe ich noch nicht eingesetzt, weil ich noch kein Modell gesehen habe, wo wir ein soziales Element für den Konsum identifizieren konnten. Wir wissen, immer, überall, auf jedem Gerät, das ist das Wichtige heutzutage. Durch das Internet, aber auch die Peer-to-Peer und die Torrents haben uns als Branche gelehrt, dass wir diese Ansprüche auch befriedigen müssen. Und dieses kleine Steinchen, wo es sozial draufsteht, da komme ich vielleicht nochmal später drauf. Aber für mich ist das langfristig für die Content-Distribution sehr viel interessanter. Denn heute verlassen wir uns auf große Service-Provider, um Content anzubieten. Und ich glaube, es gibt keinen Grund, weshalb wir uns dabei nicht auf unsere Freunde verlassen sollten. Auch für die virale Distribution von Content. Ich habe bislang nur ein Unternehmen gesehen, die ein ähnliches Modell entwickelt haben. Vielleicht spreche ich darüber später, aber es gibt noch andere Modelle.
Also, wenn man sich jetzt Disruption oder Unterbrechungen in der Medienindustrie mal vorführt, und Rodolf hat bereits darüber gesprochen, es gibt nichts Neues angesichts der Tatsache, dass die Medienindustrie tatsächlich diesen Umwälzungen unterworfen ist. Wir haben bereits eine Technologie besprochen. Jedes Mal, wenn es Erneuerungen gab bei der Technologie, war das immer eine starke Umwälzung. Jedes Mal hat die Medienindustrie daraus eine Möglichkeit gezogen, wieder Wachstum und Profite zu erwirtschaften. Denken Sie zum Beispiel an Sony und Bags. Die Leute dachten damals, dass das gesamte Programm jetzt nur noch im Fernsehen gezeigt wird. Und die Studios haben damals auch gegen Sony geklagt. Und sie sind sogar bis vor das oberste Gericht in den USA gegangen. Das waren die Betamax-Geschichten natürlich. Und das hat auch nicht das Ende der Geschichte bedeutet. Deswegen habe ich keinerlei Sorgen, dass die Industrie auch in neuen Technologien Wachstum erzielen kann, so wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Wussten Sie zum Beispiel, wir haben da bereits darüber gesprochen, digitaler Vertrieb. Wir dachten, dass das Wachstum sehr viel größer sein würde, als es dann tatsächlich sich herausstellte. Ich denke sogar, dass das Wachstum so ein bisschen stagnierend ist inzwischen. Und wir werden nur ein bisschen uns mal anschauen, welche Gründe dahinter stecken und vielleicht ein paar Trends auch herausarbeiten, die uns auch Hoffnung geben innerhalb dieses digitalen Umfelds, dass die Konsumenten das physische Objekt irgendwann mal ganz aufgeben und stattdessen die Möglichkeit voll und ganz ergreifen, dass sie Inhalte zu jeder Zeit abrufen können, ohne ein physisches Objekt in der Hand zu haben. Und das ist vielleicht eine der Dinge, die auf das zurückführen, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn man ein Geschäftsmodell anpasst, dann erwarten Sie nicht, dass die Konsumer, die Verbraucher ihr Verhalten verändern. Ich habe natürlich auch, wie in diesem Fall, wie andere gedacht, dass das Digitale sehr viel schneller wachsen würde, als es tatsächlich der Fall war. Jetzt schauen wir uns mal ein paar der Gründe an. Und ich glaube, das sind eine der wesentlichen Gründe. Ich wünschte, ich hätte das auch für Ihren Markt erstellt, aber zumindest im US-amerikanischen Markt sieht es so aus, und ich möchte mich auf ein bestimmtes Modell konzentrieren, nämlich das Ownership-Modell, nämlich die Nutzer, die Inhalt besitzen wollen. Denn das ist der Punkt, an dem die Studios ein Maximum an Profit erzielen. Sie verkaufen Inhalt. Und was passiert ist, ist, dass es so viele verwirrende Optionen für den Verbraucher gibt, dass es echt eine echte Herausforderung ist für den Nutzer, zu sagen, ich möchte Inhalte kaufen, ich möchte Spider-Man kaufen für meine PlayStation zu Hause, aber dann gibt es das über Xbox, über Amazon und ein Jahr später und ich möchte Spider-Man mir anschauen und ich weiß gar nicht mehr, wo das ist auf all den Geräten, die ich da habe. Also nächstes Mal werde ich es mir einfach wieder ausleihen. Einige der Dinge, die ich also in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, ist, erinnern Sie sich an Blu-ray und HD-DVD. Da gab es einen riesen Krieg mit Bezug auf den Formaten. Jeder sprach von dem Krieg der Formaten. Und das sollte dann Blu-ray beenden. Aber niemand hat über diesen Krieg der Formate gesprochen, also über diese Art und Weise, Inhalte zu beziehen. Und niemand sagt, dass das ein Krieg der Formate ist. Und ich würde trotzdem sagen, dass es aufgrund dieses Formatkrieges der Fall ist, dass wir nur geringen Wachstum sehen. Aber schauen wir uns mal die Verbrauchertrends an, denn ich glaube, wenn man die Geldströme richtig beobachtet, dann kann man eine ganze Theorie rund um die Komfortfrage, die Bequemlichkeitsfrage entwickeln. Lassen Sie mich nicht drauf kommen. Das sind die Zahlen für DVD- und Blu-ray-Verkäufe. Auf der linken Seite haben Sie Sell-Through, also den Vertrieb, und auf der anderen Seite den Filmverleih. Und wir schauen uns die Jahre 2010 bis 2013 an. Ganz klar, der erste Trend ist, dass die Zahlen abnehmen. Das ist eine ganz einfache Schlussfolgerung. Aber wenn wir uns das nochmal differenziert anschauen, dann sehen wir, dass 2010 62% der Erträge aus dem Verkauf von DVD und Blu-ray erzielt wurden. 2013 ist es mehr oder weniger das gleiche, 66%. Was sagt mir das? Mit Bezug auf physischen Datenträgern ist es so, dass die Verbraucher sich ganz bequem damit fühlen. Ist es für sie in Ordnung, dass sie es kaufen können? Sie kaufen diese CDs, also das funktioniert. Aber lassen Sie uns jetzt mal das digitale Bild ein wenig betrachten. Wiederum auf der linken Seite, die kleinere Säule, das ist der Verkauf von digitalem Inhalt. Und auf der anderen Seite sieht man Video on Demand oder Videoverleih. Und was 2010 anbelangt, kann ich Ihnen sagen, dass digital etwa 500 Millionen waren. Und was wir sehen, ist, Wachstum findet statt. Das ist schon mal ganz gut. Man sieht, dass das Wachstum beim Digitalen den Verlust bei den physischen Datenträgern nicht kompensiert. Also insgesamt gibt es einen Niedergang. Aber lassen Sie uns mal den Trend genauer anschauen. 22% 2010, das war Ertrag aus dem digitalen Bereich. Als ich diese Zahl sah, dachte ich mir, so wie die Konsumenten, die Verbraucher vom digitalen, vom physischen zum digitalen gehen, sind sie immer noch so, dass ihre Präferenz die ist, dass sie eher leihen wollen, nicht kaufen wollen. Das ist nicht unbedingt gut für die Industrie, weil für die Industrie bedeutet das, dass sie Einkünfte verlieren. Weil sie eher den Verkauf, die Margen bei dem Verkauf sind sehr viel größer als bei dem Verleih. Aber schauen wir uns mal den Trend an. Das steigt auf 36% bei 2013. Bis 2013, das ist ein positiver Trend, was den Verkauf von digitalen Inhalten angeht. Und was mir das sagt, ist, dass der Verbraucher sich mehr und mehr daran gewöhnt, digitale Inhalte zu kaufen. Also Filme in diesem Fall. Was ist also passiert? 2011, 2012. Was hat da stattgefunden? Was hat 2013 stattgefunden? Was können wir daraus schlussfolgern für 2014? Wird dieser Trend weitergehen? Werden wir 42% 2014 erzielen? Nun, die Industrie, das kann ich Ihnen sagen, schaut sich das sehr genau an. 2010 haben wir eine Umfrage gestartet und die Verbraucher gefragt, was mögt ihr? Was mögt ihr, wenn ihr online kauft und was mögt ihr nicht beim Online-Kauf? Was können wir tun, um ihnen zu helfen? Wir wollen natürlich diesen Wandel, diesen Übergang hin zum Digitalen erreichen. Was sind also die Aspekte, die für Sie wichtig dabei sind? Und es gab eine ganze Zahl, die mir gezeigt haben, dass Verbraucher sehr zufrieden waren, wenn sie etwas auf ihren großen Fernseher sehen konnten. Aber sobald es auf der Xbox war, konnten sie es aber nicht auf ihrem tragbaren Endgerät sehen, wie auf ihrem iPhone oder Tablet. Ich habe das Keeping Track, also das zu verfolgen, was man hat. Wenn man so viele verschiedene Geräte hat, ist es immer schwer zu wissen, wo genau was ist, auf welchem Gerät kann ich was sehen. Dies führt zu Unzufriedenheit und das führt einfach nur dazu, dass die Person beim nächsten Mal dann sagen wird, gut, das nächste Mal leihe ich mir das lieber aus. Was passiert, wenn man jetzt ein anderes Gerät kauft? Wenn ich jetzt zur PlayStation übergehe anstatt Xbox, dann verliere ich den Inhalt? Antwort ganz einfach ist ja. Und was passiert, wenn die Festplatte ja crasht, kaputt geht? Was passiert dann? All das beeinflusst den Kauf online. Ich glaube, schlussfolgernd kann man sagen, wir sind sehr gut in der Auswahl. Man kann es auf dem Fernsehen sehen und das Käufererlebnis ist ziemlich gut. Man kann es also kaufen und bei Apple kaufen oder für die Xbox kaufen. Aber wir sind nicht so gut bei den nächsten drei Punkten. Ich habe zumindest nur begrenzte Speicherfähigkeit. Ich kann mir nur so viele Filme kaufen. Ich kann sie auch nicht zu jedem Zeitpunkt sehen. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, kann ich sie vielleicht nicht sehen. Und was passiert halt, wenn die Festplatte kaputt geht? Und 2011, was dann eingetreten ist, ist, dass die Cloud-Dienste von allen wesentlichen Service-Providern entwickelt wurden. Und das hat diese drei vorangegangenen Punkte ja verändert. Denn es führt dazu, dass der Verbraucher jetzt weiß, dass wenn er es kauft, dass er es nicht auf seiner Festplatte speichern muss. Und wenn er es kauft, dann kann er es fast auf allen seinen Endgeräten sehen. Und man hat Zugang zu jedem Zeitpunkt. Ich kann ganz gut verfolgen, was ich gekauft habe, weil ich das alles über einen Dienst einsehen kann. Das Problem war noch, dass man nach wie vor ein Problem hatte, dass die Clouds nicht miteinander verbunden sind, sondern quasi in Silos nebeneinander existieren. Und weil also die Clouds jetzt nicht miteinander kommunizieren und wenn ich jetzt also etwas kaufe und bei Amazon speichere oder bei PlayStation speichere, dann muss ich immer noch verschiedene Dienstanbieter anklicken und ich bin nach wie vor auf einer Plattform eingesperrt. Ich kann nicht von einer zur anderen wechseln. Wir haben also nicht alle Probleme gelöst 2011, sondern nur ein paar der Probleme. Was wir tun mussten als nächster Schritt, war zu überlegen, was passiert, wenn ich das jetzt ein wenig anders angehe. Und das ist, was wirklich jetzt passiert und zu Ultraviolet führt. Ich glaube nicht, dass Ultraviolet die Marke ist, über die jeder Bescheid wissen muss. Ich würde es eher sagen, oder als eine Art Portability für digitale Rechte sehen. Eine Beweglichkeit für digitale Rechte. Ohne diese Beweglichkeit führt das einfach nur zu mehr Verwirrung. Ich weiß nicht, was das Wort in Deutsch ist, aber in den USA gibt es das Telekommunikationsgesetz von 1996, das die Portierung von Nummern von Dienstanbietern im Telefonbereich vorschreibt. Wenn ich zum Beispiel von Verizon zu AT&T switchen will und meine Telefonnummer verlieren würde, dann weiß ich gar nicht, was ich tun sollte. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich würde eine Revolution stattfinden, denn eine Telefonnummer ist etwas ganz Persönliches. Es dauert sehr lange, bis sich alle daran gewöhnt haben. Und der Gedanke war ja immer, dass der Dienstleister diese Zahl, also die Telefonnummer, besitzt und dass ich das praktisch nur von ihm miete. Und der Kongress hat per Gesetz die Situation verändert. Und wenn ich an Ultraviolet und Digitalrechte denke, denke ich mehr oder weniger an eine ähnliche Situation. Die Verbraucher würden aufbegehren gegen eine Idee, wo es eigentlich heißt, kaufen Sie es, Sie besitzen es und dann klicke ich das an. Und warum ist es so, dass wenn ich diesen Dienstanbieter verlasse, ich diesen Inhalt nicht mitnehmen kann? Ich möchte jetzt nicht in eine große Debatte über Copyright, First Sale und sowas einsteigen und all diese anderen Doktrine, die die Studios bis aufs Mark erschüttern. Nein, der Gedanke ist, dass wenn wir etwas kaufen, dass wir es in ein eigenes Schließfach einschließen können und einen Zugang dazu haben, wann wir es wollen. Das scheint mir das Richtige und der richtige Weg zu sein. Ultraviolet, was wichtig ist, in einem Ultraviolet-Kontext, wenn ich etwas kaufe, dann kann ich das mitnehmen, wohin ich will. Easyflex. Ich bin also nach Australien gegangen und wollte dort einen Film gucken. Ich habe einen Easyflex-Account eröffnet. Easyflex wusste nicht, wer ich war, bis ich dort registriert wurde. Ich habe das mit meinem Ultraviolet-Account verlinkt und innerhalb von 3 Minuten tauchten alle 300 Filme, die ich bei Ultraviolet gespeichert habe, bei Easyflex auf. Und ich konnte den Film anschauen, den ich wollte. Das scheint mir ein gutes Angebot für den Verbraucher zu sein. Da wird der Gedanke des Besitzes gewahrt. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Inhalt, den ich gekauft habe, auch weiterhin besitze. Als ich bei Amazon, wenn ich einen Film bei Amazon kaufe, dann habe ich mal gefragt, wie lange kann ich das besitzen? Nun, unendlich oder unbegrenzt. Aber was heißt das wirklich? Und bei Ultraviolet ist es ganz einfach so, es ist ein Authentifizierungssystem, es ist ein digitales Proofing-System und es weiß ganz genau, was ich besitze. Und jede Partei, die herausfinden möchte, welche Rechte ich besitze, kann das tun und sie können auch die Daten mit einsehen über mich und das, was ich kaufe, wenn sie Teil dieses Ökosystems werden. So, die nächste Folie bitte. Also unterm Strich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Inhalt in dieses Cloud-Schließfach zu bringen. Wenn ich jetzt einen Blu-ray-Disc kaufe, dann kann ich das digital hochladen zum Beispiel. Wenn ich jetzt elektronischen Inhalt kaufe, dann kann ich das auch in mein Schließfach einschließen. Ich will jetzt nicht nur über Ultraviolet sprechen. Jedes Portierungssystem für digitale Rechte ist etwas, was ich befürworte. Wir haben sehr viele Experimente durchgeführt. All diese DVDs und Blu-rays, die ich bereits gekauft habe, kann ich die auch in mein elektronisches Cloud-Schließfach einschließen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo bei Walmart sie ihre Discs mitbringen können. Die werden eingescannt und sie können das ins Schließfach einschließen. Und wir schauen uns jetzt neue Techniken an, wo sie den Barcode einfach nur scannen, wo der Titel und dass der Inhalt über den Barcode dann identifiziert werden und dann gibt es ein System, wo das dann überprüft wird und wo ein Scanning über den Bildschirm nicht stattfinden kann. Aber das ist eine Art und Weise, wie man Legacy-Inhalt in ein Account einschließen kann. Und wir sind auch dabei, mit Studios zu arbeiten und der Vorschlag ist wie folgt: Wenn Sie jetzt einen Inhalt kaufen von einem Dienstleister, der jetzt nicht Teil von Ultraviolet ist, aber dann Teil von Ultraviolet wird. Und alles, was sie dann quasi in einem Proprietary Silo gekauft haben, kann dann auch überführt werden ins Ultraviolet Schließfach. Und wir schauen uns auch jetzt Unternehmen an, die Archive haben über Objekte, die sie gekauft haben, das kann auch alles konvertiert werden. Darum geht es heute, das alles heute in das persönliche Cloud-Schließfach einzuschließen, damit sie es überall mit hinnehmen können. Ich glaube, das hat die nächsten drei Punkte auch gelöst. Es war sehr viel länger, als ich gehofft hatte, aber das hat wirklich auch damit zu tun, dass es eine Spannung gibt zwischen Inhaltbesitzern und Dienstleistern. Service Provider, Dienstleister wie Amazon oder Xbox oder sowas, die finden das sehr gut, dass man sie einschließen kann und dass sie wahrscheinlich eher da bei der Stange bleiben werden, wenn sie ihren Inhalt nicht mitnehmen können. Aber von denjenigen, die Inhalt zur Verfügung stellen, ist es so, dass dieses Silo-System das Potenzial des Inhalts behindert. Denn wenn man das jetzt nur auf einem DVD-Player abspielen kann, nur einem Walmart-DVD-Abspieler abspielen kann, dann wäre dann, man hat zum Beispiel jetzt Walmart-Inhalte gekauft, man kann das nur auf einem Walmart-DVD-Player spielen können. Oder wenn ich das bei Best Buy gekauft hätte und könnte ich das nicht auf meinem Walmart-DVD-Spielgerät abspielen, dann wäre ja verrückt. Es gibt aber eine natürliche Spannung, also zwischen Inhalt und Dienstleistern. Sie kennen sicherlich Microsoft und Zune. Erinnern Sie sich daran? Es war, das ist komplett gescheitert, aber aus vielen Gründen wahrscheinlich nicht. Sicherlich nicht aus dem Grund, den ich Ihnen nennen werde. Es war ein bisschen wie ein Ziegelstein. Es war nicht wirklich als Gerät sehr, sehr interessant. Aber ich hatte 4000 Lieder in meinem iTunes-Account, die ich jetzt runtergeladen hatte. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt nicht von neu beginnen wollte mit Zune. Wenn aber damals die Portierung von Rechten möglich gewesen wäre, dann hätte ich das in Zune importieren können. Und dann hätte ich das vielleicht zumindest versucht. Diese Trägheit ist eine natürliche Spannung. Oder dieser Trägheit liegt einer natürlichen Spannung zugrunde. Und dieses Gesetz von 1996, das wurde auch von den Telefonanbietern total bekämpft. Weil sie mögen ja diese Hindernisse. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Verbraucher, die Objekte schätzen, also Blu-ray und DVD, sie gehen jetzt, machen diesen Übergang jetzt ins digitale Alter. Und was wir sehen werden, ist, dass wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich sich dem noch anschließen werden. Velocity wird zum Beispiel sich dem anschließen und andere deutsche große Einzelhändler werden sich dem auch anschließen. Ich möchte noch ein wenig über die sozialen Aspekte sprechen. Also die Empfehlungen von Freunden, das ist fantastisch. Wir haben ja sehr viel darüber gehört, wie man dadurch auch Inhalte entdeckt. Aber wenn ich jetzt von einer Empfehlung ausgehe eines Freundes und ein Freund zum Beispiel einen speziellen Film auch hat, den er mir empfehlen will, dann ist vielleicht die sozialere Art, Profit zu zielen, dass ich über die Bibliothek des Freundes den Film beziehen kann und ihn ansehen kann. Ich weiß, dass sehr viele Inhalt-Provider damit noch nicht so richtig glücklich sind, beziehungsweise das noch nicht so richtig annehmen. Aber der soziale Teil, und das ist sehr, sehr wichtig, unser größter Verbraucher ist der sogenannte duale Verbraucher. Hat da jemand diesen Brief schon mal gehört? Ich schaue mir mal die gesamte filmschauende Bevölkerung an. 1% von denen sind diejenigen, die niemals für Inhalte zahlen. 19% sind duale Verbraucher. Sie kaufen alles, was sie sammeln wollen und sie klauen alles, was sie sehen wollen. Und die letzten 80% sind einfach nur legale Verbraucher und übliche Verbraucher. Der übliche Verbraucher würde vielleicht 4 bis 6 Filme pro Jahr kaufen. Der durchschnittliche duale Verbraucher kauft 40, also kauft 18, aber konsumiert 40, 22 werden geklaut. Also insgesamt 40 Filme im Jahr. Und das ist ein sehr wertvoller Verbrauch. Und Sie wollen nicht wirklich etwas gegen diesen Verbraucher tun. Als die Studios zusammenkamen und den gleichen Weg einschlagen wollten, wie die Plattenindustrie und die Verbraucher verklagen wollten, da gab es einige, die gesagt haben, tut das bitte nicht, denn Sie kaufen sehr viel mehr Inhalte als irgendein anderer Verbraucher da draußen. Natürlich gibt es Debatten darüber, ob Sell-Through überhaupt noch ein überlebensfähiges Modell sind mit den ganzen Abonnements, die es gibt und anderen Online-Angeboten. Aber ich würde dagegen halten und sagen, dass Sammeln Teil unserer DNA ist. Vor 10.000 Jahren hat man hat man Geweihe gesammelt und sie an die auf die Wand gehängt in den Höhlen. Aber ich denke, das ist wirklich Teil davon. Es gibt sogar auch Leute, die so viel sammeln, dass sie in ihren Häusern sich nicht mehr bewegen können, die sogenannten Messies. Unsere Verbraucher sammeln viele Filme und gerade diese dualen Verbraucher tun das. Und wenn wir es schaffen könnten, dass diese Verbraucher ihr Verhalten etwas verändern können, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Der duale Verbraucher, der also etwa 45 legale und 55 illegale Filme im Durchschnitt anschaut, wenn wir das jetzt auf 50-50 verändern könnten, eine kleine Veränderung, das würde $600 Millionen wieder in die Industrie zurückfließen lassen. Wenn man sie dazu bringen könnte, ihr Klauverhalten in eine Art Leihverhalten umzuwandeln, also dafür zu zahlen, dass sie Inhalte leihen, das würde wahrscheinlich 1 Milliarde zusätzliche Dollar in die Industrie injizieren. Wenn wir also dazu ein Umfeld schaffen könnten, wo diese dualen Verbraucher miteinander in einer Art und Weise in Kontakt stehen und natürlich müssen die Content- und Inhalt-Provider dem auch zustimmen, dann glaube ich, können wir auch mehr Profit wieder zurückführen in die Industrie. Auch in Erkenntnis dessen, dass jeder den vollen Preis für das bezahlen muss, was er sich anschauen möchte. Natürlich könnte man denken, dass das fast kannibalistisch ist. Warum sollten Sie eine VOD, also Video on Demand, weniger bezahlen, als wenn Sie das für bei iTunes tun? Sie zahlen ja nichts bei iTunes. Das ist das Gegenargument. Sie klauen es ganz einfach nur. Das Argument wäre also einfach nur, eine Art sozialen, viralen Aspekt zu triggern, dass man jederzeit, überall und jederzeit mit jedem Gerät etwas tun kann. Und zusammen mit der Portierung von digitalen Rechten erlauben wir es den Verbrauchern, ein sozialeres Verhalten zu entwickeln. Das könnte vielleicht einfach sein, dadurch, dass sie Clips posten könnten von den Filmen, die sie mögen. Es ist vielleicht viel besser, als wenn sie einfach nur den Namen mit der Lieblingsszene irgendwie posten können. Es gibt also Wege. Zum Schluss, bevor wir mit den Fragen anfangen, Clayton Christian, und ich empfehle das Buch, was er geschrieben hat, Das Dilemma des Erneuerers, sein erstes Buch. Er sagte einmal, dass die Firmen nicht scheitern wegen der Radikalität der neuen Technologien, sondern weil sie auf eine bestimmte Art und Weise auf diese neuen Ideen reagieren. Und das haben wir immer wieder in der Geschichte gesehen. Jetzt sind wir wiederum innerhalb einer neuen Technologiewolke, Breitband und eine ständige Disruption, die stattfindet. Und dadurch findet der Copyright-Klau statt. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mal das Scheitern der Stahlindustrie anschauen, weil wir gesehen haben, dass das Recycling und die Wiederverwertung sehr viel besser funktionierte. Und vielleicht kennen einige von Ihnen UPS, ein globaler Service. Sie wurden vor etwa 100 Jahren stark umgewälzt, denn das Geschäftsmodell von UPS war ja, dass sie Pakete von der Stadt in die umliegenden Lande lieferten. Man konnte also dort in der Stadt was kaufen und UPS hat dann das Paket dann in die ländlichen Gegenden, also vor allen Dingen per Zug geliefert. Und das wurde umgewälzt durch den Kofferraum eines Autos. Und man hat gesehen, dass sie in den letzten 10 Jahren aufgrund der Umstellung ihres Geschäftsmodells auf B2B wieder Marktanteile gewonnen haben. Wir sehen also, dass Disruption, Umwälzungen ständig stattfinden. In der gesamten Geschichte von fast allen Industrien. Deswegen muss man in diesen Brüchen, in diesen ja, umwälzenden Momenten die Chancen ergreifen. Wenn man das nicht tut, dann scheitert man. Und damit möchte ich es belassen und ich stehe Fragen und Ihren Kommentaren und Fragen hiermit zur Verfügung. Vielen Dank. Vielleicht könnten wir jetzt einfach mal das Licht aufdrehen im Saal. Gibt es irgendwelche Fragen für Mitch? Ich habe zwar ein paar Fragen, aber ich möchte erstmal Ihnen die Chance geben. Hier gibt es eine Frage. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Licht in den Raum hier kriegen, damit ich das Publikum sehen kann. Also wenn jemand über diese Brücke gegangen ist, vom physischen Produkt hin zu den UV-Dienstleistungen, gibt es dann, würde das bedeuten, dass wahrscheinlich diese Person auch wahrscheinlich eher etwas Digitales anstatt etwas Physisches kaufen würde? Was wir bei den UV-Verbrauchern sehen, ist, dass diejenigen, etwa 24% der Ultraviolet-Nutzer uns gesagt haben, dass sie online oder dass ihre Online-Verhaltensmuster um 24% steigen sogar. Ich weiß nicht, ob das hier stattfindet in Deutschland, aber die Fähigkeit, Inhalt online in den Vereinigten Staaten zu kaufen, das ist sogar 3 bis 6 Wochen vor dem Blu-ray-Release. Es gibt also diese, es gibt kein Video on Demand, es gibt kein Blu-ray, das verfügbar ist, aber es gibt als EST-Angebot dieses Produkt und das 3 bis 6 Wochen vor dem offiziellen Start. Und ich kann das für 3 oder 6 Dollar kaufen und kann das in mein Schließfach einschließen und es ist dann sehr viel einfacher, das zu kaufen. Ich verwende Voodoo als Hauptdienstleister für mein Fernsehen und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, dass mein Kaufverhalten sich stark entwickelt hat. Der Gedanke, dass ich jetzt eine CD kaufe und das jetzt erstmal in das Gerät einfügen muss und dann das wieder dann in die Hülle tun muss oder sehr oft sehr gar nicht in diese Hülle zurücktue und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wo es ist. Also das tue ich gar nicht mehr. Ich kaufe keinerlei physische Datenträger mehr. Für die europäischen Verbraucher, Sie können die gesamten Originale auch in den USA kaufen oder ist das irgendwie begrenzt auf irgendwelche Regionen? Kann ich das originale Produkt aus den USA kaufen oder nicht? Nun, anders als physische Datenträger, wo es auch einen grauen Markt gibt, da gibt es keinen grauen Markt im digitalen Bereich. Den gibt es einfach nicht. Denn das geht nicht um irgendein Gebiet oder sowas, aber es gibt eine Möglichkeit, wie sie um Geofilter herumkommen können. Aber wir werden uns jetzt nicht wieder auf die Tage zurückbesinnen, wo es Regionalcodes gibt. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja, regionale Codes, das war ja wirklich sehr ärgerlich. Ich habe eine Frage. Also ich arbeite nicht mehr für Sony, deswegen kann ich das hier offen sagen, aber das war wirklich schlimm. Wenn wir uns nochmal individuelle Strategien vornehmen im Vertrieb und den sozialen Faktor in diese Strategien für verschiedene Filmarten. Ich habe keine Zahlen, aber ich glaube, dass es gewisse Genres gibt, und gewisse Filme gibt, die besonders unter dem Datenklau leiden. Es gibt immer diese Horrorfilme zum Beispiel. Und in den letzten Jahren gab es da einige Enttäuschungen bei den Vertriebsgesellschaften. Früher war es immer so, dass die Horrorfilme billig produziert wurden und hohe Gewinne abwarfen. Aber dieses Genre hat besonders gelitten, weil es öfters geklaut wird, weil wir ein junges Publikum haben, das technisch sehr versiert ist und das ganz gut kann. Natürlich ist das Genre des Films ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Filme zu klauen. Aber wir haben die Filmpiraterie schon seit einer Weile. Es ist vor allen Dingen Filme sind bereits sehr oft nach dem Kinostart am Freitag, am Montag bereits online verfügbar. Also die Filmpiraten arbeiten 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Und zwar nicht von 9 bis 5, von montags bis freitags. Also, schlussfolgernd kann man sagen, ja, es ist ein Problem. Aber wenn wir jetzt einfach mal die Fenster nochmal zusammenführen. Es gibt einige Experimente, Arbitrage, Venerica Mars, und es Aber meistens ist es ja so, dass die Studios das nicht wirklich kontrollieren. Es sind die Filmvorführer, die das kontrollieren. Und eines Tages wird es sein, dass werden die Filmvorführer einfach mal sagen, zeigt euer Film woanders. Sie wollen dieses exklusive Fenster haben. Deswegen sollten die Fenster nicht einfach zusammengeführt werden. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass etwas als Taschenbuchform rausgibt, dann werde ich mir nicht das Hardcover kaufen. Wenn ich weiß, dass es in der gleichen Woche auch als Heimvideo rauskommt, dann werde ich nicht ins Kino gehen. Und natürlich wollen diese Kinos, Betreiber dieses Fenster da 3-4 Monate haben. Aber wir können natürlich auch damit mit gewissen Experimenten weiter fortführen, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. So wie wir es mit Arriga und AMC gemacht haben, das waren keine Vertriebsabkommen. Wir hatten eine Art Pauschale und es gab auch ein Fenster. Deswegen ist es nicht die Rolle der Studios, hier ins Alltagsgeschäft einzustellen. Aber wir haben gleichzeitig auch dieses Fenster für Filmpiraterie. Und wir müssen etwas tun, was Sinn macht. Es gibt einige Technologien, die verwendet werden, die das Abspielen eines Films als Blu-ray in einer PlayStation oder in anderen bei anderen Plattformen verwenden oder zulassen. Und es gibt natürlich einige Studios, die das auch für ihre Kino-Kopien verwenden. Und ich denke, wir müssen einfach mit diesen verschiedenen Möglichkeiten weiterarbeiten und sehen, was funktioniert. Nun, eine ganz schnelle Frage noch. Wie viele Ultraviolet-Nutzer gibt es insgesamt? Können Sie da eine Zahl nennen? Wir haben etwa 20 Millionen Ultraviolet-User weltweit. Wir haben etwa 102 Millionen Einzelrechte, die in der Cloud gelagert sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn von den 120 Millionen würde ich sagen, dass wir 1,5 Millionen haben, die Über-User sind. Das sind Ultraviolet-Nutzer, die sehr, sehr viel Inhalt sammeln. Das ist auch wichtig zu wissen, denn ein Studio scannt die gesamten Rechte Schließfächer und wenn ich Ihnen den Film nennen würde, wüssten Sie, dass, welches Studio es ist, aber es wird zum Beispiel eine Folge Nummer 3 geben und dann werden Sie sehen, erstmal schauen, wie viele Ultraviolet-Nutzer den ersten und den zweiten Film haben in ihrem Schließfach. Spider-Man? Nein. Also, ersten und zweiten Film. Und dann werden Sie, dass jedes Mal, wenn diese Nutzer im Internet herumsurfen, dann werden Sie plötzlich Trailer sehen für die dritte Folge des gleichen Films. Wir sind also schon dabei, Daten zu nutzen. Aber wenn es um diese 102 Millionen Einzelrechte geht, wenn Sie jetzt ein Dienstleister sind und Sie eine großartige Idee haben, wenn Sie jetzt nicht bei Ultraviolet sind, dann weiß ich gar nicht, wie Sie launchen können. Wenn Sie Ultraviolet kaufen und Sie diese 102 Millionen Rechte da mitverwenden können, dann können Sie quasi diesen neuen Dienst mit all diesen Filmen gleich bevölkern. Ich denke, das wird also denjenigen, die sich dem anschließen, sicherlich eine Möglichkeit geben, in den Markt einzusteigen. Vielen Dank dafür, sagt Kate. Ich denke, das waren sehr wertvolle Informationen. Vielen Dank an Mitch.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellungs-